Heute haben wir zu Gast Professor Martin Spindler, Professor für Data Science, Statistik und Ökonometrie an der Uni Hamburg und zusätzlich Director Economic AI. Hallo und herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank, Bernhard, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in deinem Podcast zu Gast zu sein.
Lass uns kurz zu deinem Werdegang kommen.
Genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin seit 2016 Professor für Statistik und Data Science an der Uni Hamburg. Habe zuvor Mathematik und VWL erst in Regensburg, dann an der LMU studiert, dann noch in klassische Ökonometrie 2012 an der LMU promoviert. Und danach hat sich dann wie üblich eine Postdoc-Phase angeschlossen bei der Max-Planck-Gesellschaft. Und das war aber für mich eine wichtige Zeit, weil da habe ich dann auch begonnen, mich mit Machine Learning zu beschäftigen. Ich hatte einen guten Freund bei den Statistikern, Nikolai, der hat sich einmal damals schon mit maschinellem Lernen beschäftigt und hat mir gemeinsam eine Idee, wie kann man maschinelles Lernen für ökonomisches Problem anwenden. Und so bin ich eigentlich da in die Richtung, in das Feld gekommen. Damals war es ja 2012 noch ganz, ganz neu. Und wichtig war dann noch 2013/14, war ich dann für ein Jahr Visiting Scholar am MIT in den USA auf Einladung von Viktor Chernusukov. Und diese Einladung war nochmal ziemlich wichtig für mich, weil man da viel lernen konnte in dem neuen Gebiet. Und von dem zehrt er eigentlich immer noch. Und auch von den Kooperationen, die gehen bisher weiter. Und dann 2016 ging es dann nach Hamburg.
Prima, Martin. Dann verstehen wir zumindest, wo du akademisch herkommst. Jetzt hast du thematisch auch so ein bisschen was angesprochen. Ja, so Postdoc, Statistik und so weiter. Vielleicht können wir da so mal ein bisschen einsteigen, wo aktuell deine Schwerpunkte denn liegen.
Also in der Forschung beschäftige ich mich zurzeit mit 2, 3 größeren Punkten. Der Hauptpunkt ist sogenannte Causal Machine Learning. Das ist ein neues Feld, das gerade im Entstehen ist und das klassische maschinelle Lernen mit kausaler Inferenz kombiniert. In dem Gebiet haben wir in den letzten Jahren viel Forschung gemacht, aber natürlich ist es auch für die Praxis sehr relevant, weil viele Probleme in der realen Welt kann man nur mit kausaler Modellierung sozusagen wirklich richtig lösen.
Mhm. Das sagst du jetzt und ich glaube es dir auch. Und ich hatte im letzten Podcast auch Causa hier. Und auch dort, wie der Name schon sagt, geht es sehr stark um Kausalität. Deswegen passt das jetzt vom Timing her auch hervorragend. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht genauer erklären, warum ist es denn so wichtig, Causal Inference?
Genau, so vielleicht hole ich kurz ein bisschen aus. Der Ursprung von maschinellen Lernen oder von KI sind eigentlich Vorhersageprobleme. Klassische Anwendung ist Bilderkennung. Man hat einen großen Datensatz von gelabelten Bildern. Dann mit maschinellen Lernmethoden lernt man Zusammenhang zwischen Bild und Label und wendet es dann an, um ein neues Bild, das kein Label hat, zu klassifizieren. Das ist ein typisches Vorhersageproblem. Man hat einen Trainingsdatensatz, in dem lernt man bestimmte Muster und die Muster werden dann in einer Art passiv auf neue Beispiele übertragen. Aber in vielen Situationen will oder muss man aktiv intervenieren, man will optimieren. Und dann reicht ein einfaches Vorhersagemodell nicht mehr aus, weil dann muss man den kausalen Mechanismus zu verstehen. Also man muss verstehen, wie die Rädchen ineinander greifen. Typisches Beispiel ist, was ist der Effekt von neuen Preisstrategie auf den Gewinn? Oder wie schaut die optimale Strategie für Ressourcenallokation aus? Da geht es nicht darum, Vorhersagen zu machen, sondern dabei geht es darum, den kausalen Mechanismus zu verstehen. Wenn ich die Ausgaben für bestimmte Marketingkategorie erhöhe, wie wirkt sich das dann kausal auf den Gewinn aus? Und vielleicht nur mal zu verdeutlichen, was das Problem dabei ist. Man hat alle Daten unter bestimmten Strategie erhoben. Und nun ist die Frage, was passiert unter neuen Strategie, die man so nie implementiert hatte? Und da sieht man, dass das zwar in einer gewissen Art und Weise ein Vorhersageproblem ist, aber Vorhersageproblem ohne Daten, weil alle Daten unter der alten Strategie erhoben werden. Und nun ist die Frage, was kann man dann in so Situationen machen? Und wie gesagt, kausale Fragestellungen ist eigentlich ein typisches Forschungsgebiet der Ökonometrie, der Epidemiologie. Und was ein neuer Trend ist, dass man kausale Fragestellungen mit maschinellen Lernmethoden kombiniert, weil es zusätzliche, vor allem technische Herausforderungen dann setzt.
Okay, vielleicht können wir das noch ein bisschen mit Leben füllen, weil du das ja sowohl in der Forschung hast, Ich habe gesehen, du hast dazu publiziert, bist Co-Autor verschiedener Paper mit genau diesem Thema und aber auch, wo wir ja später noch drüber reden werden, du bist auch in der Industrie damit tatsächlich tätig, mit Causal Inference. Vielleicht fangen wir mit deiner Tätigkeit an der Uni Hamburg an, gerne mit Fokus Causal Inference, was du da eigentlich jetzt vielleicht noch an Beispielen hast oder noch ein bisschen auch in die Tiefe gehen, gerne.
Also in der Forschung beschäftigen uns wir werden mit Causal Machine Learning, also wie kann man klassische maschinelle Lernmethoden wie Lasso, Random Forest oder Boosting, die ja alle zum Standard-Toolkit von Data Scientists gehören, wie kann man die hernehmen, um kausale Schlüsse zu ziehen? Und vielleicht, um es auch konkreter zu machen, was ist eigentlich die Herausforderung? Nehmen wir an, wir wollen den Effekt von Marketing Expenses auf Umsatz messen. Das ist ziemlich wichtig, weil das braucht man für die Optimierung. Wenn wir herausfinden wollen, was ist der optimale Marketing-Mix, dann müssen wir genau wissen, wenn wir 1 Euro in eine gewisse Marketing-Kategorie investieren, was ist der Effekt auf den Gewinn oder Umsatz? Weil dann können wir entsprechend optimieren und können einen optimalen Marketing-Mix finden. Das Problem ist, maschinelle Lernmethoden sind getuned für Forecasting-Probleme. Aber hier müssen wir jetzt einen Koeffizienten, einen Effekt lernen. Und das Problem ist, wenn wir einfach nur maschinelle Lernmethoden wie Lasso hernehmen, hat man unvermeidbarerweise einen Shrinkage-Bias. Also wir haben dann verzerrte Schätzer. Das heißt, jeder, der schon Lasso verwendet hat, wenn man die klassische Lasso-Funktion GLMNet, die gibt die Koeffizienten aus, aber keine Standardfehler, keine P-Values, das man vom linearen Modell gewohnt ist, weil das ein langes Problem war, wie kann man Inferenz über die Koeffizienten betreiben, weil man einfach eine Verzerrung in der Schätzung hat. Und nun gibt es neue Verfahren, Stichwort Double Machine Learning, das sind Verfahren, mit denen kann man so kausale Effekte unverzerrt schätzen und kann dann Inferenz betreiben, also zum Beispiel valide Konfidenzintervalle bilden und kann dann im nächsten Schritt die Entscheidungen auf diese Schätzungen basieren und kommt dann auch zu richtigen und nicht verzerrten Entscheidungen, was natürlich hier sehr wichtig ist. Und du hast ja angesprochen, was macht man Theorie und Praxis? Und das ist genau das Schöne, dass da beides Hand in Hand geht. Und an Praxisbeispielen haben wir zum Beispiel dann viel gearbeitet, Ressourcenallokation, wie kann man Causal Machine Learning für Ressourcenallokation hernehmen? Oder Dynamic Pricing. Dynamic Pricing ist ein klassisches Thema, aber wenn man in einem komplexen Setting mit sehr vielen Variablen ist, dann muss man es eventuell mit maschinellen Lernmethoden kombinieren und dann hat man genau die technischen Probleme, dass ein naives Anwenden von maschinellen Lernmethoden zu verzerrten falschen Ergebnissen führt. Und dann ist die Frage, wie kann man die Effekte richtig schätzen? Genau, und vielleicht noch, das ist unser Hauptforschungsgebiet und dann beschäftigen wir uns auch noch mit anderen Gebieten. Eins ist, leistungsfähige Software dafür zu entwickeln. Da haben wir ein Paket Double ML, das implementiert das neueste Verfahren. Und momentan beschäftigen wir uns dann auch noch mit so Themen wie grafisch-neuronalen Netzen, das zwar mehr einen Vorhersagefokus hat, aber einfach, wie kann man komplexe Datenstruktur ausnutzen, um bessere Vorhersagen zu machen.
Okay, also gerade Double ML, super spannend, hatte ich, muss ich sagen, vorher noch nicht gehört. Müssen wir also mal drauf eingehen, weil ihr, wie du ja gesagt hast, da auch eine Library geschrieben habt. Die heißt ja Double ML, kann sich jeder anschauen, ist eine R-Bibliothek, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen, das besprechen wir gleich nochmal gerne. Aber wenn ich jetzt das nochmal so mir so vorstelle aus Sicht eines Business Analysts, Martin, kann es sein, dass die schon lange Causal Inference im Grunde machen, ohne es aber so zu nennen. Also ich meine jetzt so in Richtung, ja, wir gucken uns die Daten an, wir gruppieren sie mal in verschiedener Reihenfolge, gucken dann, was hat welchen Effekt, also so Richtung Feature-Überprüfung. Ja, so, ich habe jetzt, du hast ja diese Beispiele genannt. Effizienz von meinem Budget im Marketing zum Beispiel und dann gucke ich mir die Zahlen an und versuche doch darüber auch als Business Analyst doch schon immer historisch auch Causal Inference zu machen, oder?
Genau, ja. Das ist eigentlich spannend. Im Prinzip sind das genau kausale Fragestellungen. Das Problem ist, dass vielen das gar nicht bewusst ist. Und da bei kausalen Fragestellungen kommt es stark auf die Modellierung an. Also, wie kann ich einen Effekt aus den Daten identifizieren? Und das ist meistens nicht so einfach straightforward möglich. Und vielleicht klassisches Beispiel, um das für einen Business Analyst mit mehr Leben zu füllen. Also ein klassisches Problem bei vielen Unternehmen ist sogenannte Financial Forecasting and Planning. Und beim Financial Forecasting ist die Aufgabe, vorherzusagen, was Unternehmen nächstes Jahr verkauft. Das ist ein typisches Vorhersageproblem. Maschinelle Lernmethoden sind super geeignet, kann man direkt darauf anwenden und kann Forecasts produzieren. Und nun das Spannende ist, und da machen Business-Analysten häufig einen Fehler. Also man hat das Forecasting-Modell und jetzt würde man gerne wissen, wie soll ich optimalerweise die Ressourcen setzen. Aber aus einem Forecasting-Modell kann man nicht so ohne weiteres die kausalen Effekte ableiten. Und das führt häufig zu starken Verwirrungen. Und das ist zum Beispiel, viele Firmen haben begonnen, maschinelle Lernmethoden herzunehmen zu Forecasts. Und dann sagt die Business-Analyst, aber jetzt wollen wir da auch gern die Ressourcenallokation ableiten. Und das Problem ist aber, wenn man so ein Forecasting-Modell hat, das korrelationsbasiert und hochgezüchtet, um gute Vorhersagen zu treffen. Aber man stellt zum Beispiel fest, dass wenn man das Modell updatet, jedes Monat andere Features selektiert werden oder dass wichtige Features vielleicht gar nicht selektiert werden. Und das ist dann doch verwirrend. Und dann ist die Frage, wenn man seine Business-Entscheidungen auf ein Modell basieren, das anscheinend arbiträr die Variablen auswählt. Und der Hintergrund ist, Vorhersagemodell ist korrelationsbasiert. Das wählt die Variable, die eine gute Korrelation hat und kann sein, wenn zwei Variablen gut hochkorreliert sind, dass dann einfach arbiträr eine auswählt, aber das muss nicht heißen, dass kausal ist. Und vielleicht nur ein weiteres Beispiel, das den Punkt klar macht, und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, um die Herausforderung von Kausalität darzustellen, ist das bekannte Feuerzeug-Lungenkrebs-Beispiel. Also nehmen wir an, wir finden in den Daten eine Korrelation zwischen Lungenkrebs und Tragen eines Feuerzeugs. Also wir finden raus, Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feuerzeug mit sich tragen, werden später an Lungenkrebs erkranken. Und nun ist in dem Fall klar, das ist kein kausaler Effekt. Also Tragen eines Feuerzeugs verursacht nicht kausal Lungenkrebs. Und obwohl wir keine Mediziner sind, wissen wir, was schiefgegangen ist. Wir wissen, wir haben das Modell nicht richtig verstanden. Wir haben Rauchen vernachlässigt, die Variable Rauchen, weil Rauchen, das ist in der medizinischen Literatur etabliert, verursacht Lungenkrebs. Und Raucher haben mit der hohen Wahrscheinlichkeit tragen die Feuerzeug mit sich. Also haben wir eigentlich, das ist die wahre kausale Kette. Was wir in den Daten messen, ist eine Scheinkorrelation. Ist eine Korrelation, aber nicht wirklich eine Kausalität. Und nun ist das Spannende, ein Vorhersagemodell kann immer noch gut funktionieren. Wenn Rauchen und Tragen eines Feuerzeugs hochkorreliert sind, reicht mir die Information, wenn ich die Frage, trägst du ein Feuerzeug mit dir, dass ich eine gute Vorhersage machen kann, ob du später an einer Lungenkrankheit erkranken wirst. Also wir haben das Modell, kausale Kette nicht verstanden, aber Vorhersagen können immer noch sehr gut funktionieren. Das ist so ähnlich wie in Financial Forecasting, wir können gute Vorhersagen erzielen. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, wenn wir ins System intervenieren wollen. Also zum Beispiel der Gesundheitsminister von dem Land hört von der Studie und sagt, ich will die Gesundheit erhöhen, lass uns Feuerzeuge verbieten. Und das Problem ist, diese Intervention wird nicht funktionieren, weil wir einfach die kausale Struktur nicht verstanden haben. Leute werden vielleicht dann zu Streichhölzern wechseln. Und so ähnlich ist es auch beim Financial Forecasting. Also Vorhersagen funktionieren, aber wenn wir daraus dann ableiten wollen, was ist die optimale Ressourcenallokation, dann ist es ein Tick schwieriger, weil man zum Beispiel sogenannte Unobserved Confounder hat. Also Rauchen in unserem Beispiel, das ist ein Confounder, weil Rauchen hat einen Einfluss, ob ich Feuerzeug mit mir trage, hat einen Einfluss, ob ich Lungenkrebs erkranke. Also das ist eine sogenannte Confounding-Variable. Und die haben wir ins System nicht mit aufgenommen. Und da ist dann die Frage, wie kann man aus Daten wirklich einwandfrei kausale Effekte identifizieren und wie kann man eventuell dann das mit maschinellen Lernmethoden machen. Also das sollte einfach nur nochmal zeigen, was ist eigentlich das Problem. Und das Raucher-Lungenkrebs-Beispiel hat noch nichts mit maschinellen Lernen zu tun. Das ist einfach nur Illustration, was kann schiefgehen. Und wenn man dann maschinelle Lernmethoden zusätzlich nimmt, um kausale Effekte zu schätzen, dann gibt es so zusätzliche technische Probleme.
Ein sehr anschauliches Beispiel und man kann sich ja auch leicht vorstellen, dass es in der echten Welt so komplex ist, dass es viele von diesen Confoundern gibt, die total versteckt sind, wie du gerade ja auch gesagt hast. Und dann viel Glück, wenn du da nur mit Korrelationen rangehst, sind die Sachen ja nicht robust. Das hast du ja gerade selber gesagt. Das kann sich ja dann ständig ändern, welche Variablen auf einmal sozusagen die besten sind fürs Forecasting. Also wir brauchen ja ein Verständnis, ein echtes Verständnis idealerweise für das Problem. Dann können wir auch viel robuster vorgehen.
Genau, das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt. Und wenn man jetzt eine kausale Fragestellung hat, dann ist die Frage, was kann man tun? Und da gibt es dann im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Eins ist, man führt ein Experiment durch. Randomisierte Experimente ist der Goldstandard, um kausale Effekte zu etablieren. Und wir sehen ja momentan im ganzen Online-E-Commerce den Boom von randomisierten Experimenten. Vielleicht nur als Nebenbemerkung, das ist ein spannendes Thema. Randomisierte Experimente ist grundsätzlich alte Statistik, zurückgehend auf Statistik im letzten Jahrhundert. Aber wir sehen, dass man mit maschinellen Lernmethoden klassische Experimente noch effizienter auswerten kann. Das ist eine spannende Forschungsrichtung. Und zweitens, wenn man kein Experiment durchführen kann, dass man einfach observationelle Daten hernimmt und überlegt, kann ich den kausalen Effekt identifizieren. Und in unserem Beispiel mit dem Rauchenfeuerzeug wäre eine Idee, dass man einfach alle Variablen, die wir haben, reinschmeißen. Also zum Beispiel, wir haben Aufzeichnungen über Patienten, schmeißen alle Variablen, die wir haben, rein und nehmen dann maschinelle Lernmethoden her, um die relevanten Confounder zum Beispiel zu identifizieren. Und da ist halt Big Data dann eine Hilfe, dass man versucht, wirklich alle Confounder dann alle relevanten zu erfassen.
Ist das für dich auch wichtig in der Lehre oder nur in der Forschung? Das ist ja schon ein Problem, das etwas fortgeschrittener ist.
Ich glaube, das kausale Denken ist ziemlich wichtig und das sollte eigentlich an den Universitäten allgemeiner mehr unterrichtet werden, weil ich glaube, das gehört fast schon zur Allgemeinbildung, das Denken in Counterfactuals, weil jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt, sieht man halt einfach so viele Fehlschlüsse. Beispiel aus dem Fußball. Also Fußballverein feuert den Trainer, der Trainer verliert das nächste Spiel 1-0, dann sagt jeder, Trainerwechsel hat sich nicht rentiert, hat sich nicht gelohnt, wir haben ja wieder verloren. Aber das kann man eigentlich da gar nicht beurteilen, sondern die Frage ist wieder das Counterfactual. Was wäre unter dem alten Trainer gewesen? Also hätten wir unter dem alten Trainer 3-0 verloren und jetzt nur 1-0, dann ist es eine Verbesserung. Hätte man aber unter dem alten Trainer sogar gewonnen und jetzt hat man verloren, dann ist es eine Verschlechterung. Also das, was ist ein kausaler Effekt und das Denken in Counterfactuals, um bestimmte Situationen zu vergleichen, das finde ich sehr wichtig und das spielt nicht nur jetzt bei ökonomischen Fragestellungen eine große Rolle, sondern auch, wie man, wie gesagt, jeden Tag in Sport, Politik, da werden einfach Schlüsse gezogen, kausale Aussagen getroffen, die aber eigentlich nicht zulässig sind, weil man nicht weiß, was wäre unter der alternativen Situation gewesen, was der richtige und faire Vergleich ist. Und darum glaube ich, dass das Denken eigentlich zur Allgemeinbildung gehören sollte, nur zumindest die Basics. Und natürlich dann, wenn man das dann statistisch macht mit maschinellen Lernmethoden, ist dann natürlich fortgeschrittener. Aber ich glaube so, die Grundzüge von kausaler Inferenz ist etwas, das sollte eigentlich jeder Journalist, Politiker, aber jeder Staatsbürger eigentlich beherrschen.
Sehr gut. Also nicht nur Data Literacy, sondern wie würde man das nennen? Causal Inference Literacy oder so. Dass man so ein Grundverständnis hat, weil es ist ja in der Tat so, du hast gesagt, Counterfactuals, man kann das ja nicht. Man kann nicht in der echten Welt das einfach mal so zurück durchsimulieren, in die Vergangenheit gehen und sagen so, hey, alter Trainer bleibt, schauen wir mal, was passiert. Und deswegen ist das so erstmal etwas, das man nicht vielleicht als Laie sofort auf dem Schirm hat, dass das eigentlich wichtig ist, sich das zu überlegen, diese Frage und sehr skeptisch vor allem zu bleiben, ne? Dass man eben nicht sofort diese kausalen Schlüsse macht, einfach so, nur weil es so erscheint durch die zeitliche Reihenfolge.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil Leute oder Menschen neigen dazu, kausale Effekte häufig einfach aus der Inzidenz für Ereignissen etc. abzuleiten und das liegt halt in unserer Natur, aber ich glaube, dass mal da kritisches Denken sehr wichtig ist und die erste Frage ist auch immer, was kann ich aus den Daten überhaupt lernen? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich, bevor man eigentlich loslegt mit der Analyse, der erste Schritt ist, kann ich anhand der gegebenen Informationen den kausalen Effekt überhaupt sauber identifizieren? Und das ist schon die erste wichtige Frage, weil es kann auch sein, ich habe eine kausale Fragestellung und muss mir eingestehen, mit den Daten kann ich das nicht beantworten. Kann auch passieren. Und gibt häufig auch so Situationen. Mhm. Oder man muss sich bewusst sein, ich kann zwar versuchen, einen kausalen Effekt zu schätzen, aber da gibt es bestimmte Unsicherheiten, weil ich zum Beispiel einen Confound übersehen haben könnte oder einen weiß, aber der in den Daten ist. Also das ist die erste Stufe. Was kann man eigentlich aus den Daten lernen? Das nennen sie in der Statistik Identifikation oder Identification. Das heißt, wenn ich unendlich viel Daten hätte, was kann ich eigentlich überhaupt lernen? Und dann ist der zweite Schritt, okay, dann die Schätzung.
Ah, okay, okay. Also in einer perfekten Welt, auch da gibt es natürlich Grenzen, fundamental. Also auch wenn mit unendlich vielen Daten. Das ist natürlich eine spannende Sache, einfach mal diesen Grenzfall sich zu überlegen. Limes, Daten gegen unendlich sozusagen und gucken, was da passiert. Das ist spannend. Aber du hast meine Frage so ein bisschen, bist du ein bisschen ausgewichen, so Richtung Lehre nämlich. Du hast gesagt, ja, man muss das eigentlich beibringen. Aber wie ist denn das denn? Also lernen deine Studenten, Studentinnen denn was zu dem Thema? Was, also kriegt die da irgendwie Judea Pearl vorgelegt und müsst da den Du-Kalkulus durchrechnen? Oder was machen die da?
Also wir haben eine Veranstaltung, Kausale Inferenz im Grundstudium, also im Bachelorstudium, wie es jetzt heißt. Und da werden halt die Grundkonzepte von kausaler Inferenz beigebracht. Also Du-Kalkulus ist dann noch ein Tick fortgeschrittener, aber zum Beispiel die Separation, also im Endeffekt nehmen wir einen kleinen Pearl sozusagen durch, sein Einführungsbuch, in dem halt einfach die Basics, dass die Leute wirklich denken, in den Kategorien lernen zu denken. Und das ist auch spannend, weil ich bin ja an der BWL-Fakultät, wobei ich vom Hintergrund mehr Statistiker bin, und nicht jeder in der BWL-Fakultät will jetzt wirklich Data Scientist werden, sondern viele streben mal Richtung im Management an. Und da, glaube ich, ist das Wissen auch sehr wertvoll, dass man einen guten Überblick hat, dass man weiß, was sind die Entwicklungen, wie schaut gut die Data Science aus, aber wenn man es vielleicht selber dann nicht anwendet. Natürlich geht mein Herz immer auf, wenn ich höre, Studenten, die haben eine Stelle als Data Scientist begonnen. Da gibt es ja einige, die sich da stark fokussieren, aber es gibt, wie gesagt, einige, die haben ja Management-Perspektive, aber die schätzen diesen Kurs und dieses das Lernen zu, in solchen Kategorien zu denken. Weil, wie gesagt, im Endeffekt, worum geht es eigentlich in Data Science? Das Ziel ist, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil also das ganze Daten analysieren, Daten sammeln, ist ja kein Selbstzweck, sondern Ziel, Ende sind immer bessere Entscheidungen. Das wird häufig übersehen, da beschäftigt man sich häufig da mit der Technik, man ist übermannt, die Daten aufzubereiten. Aber wie gesagt, Ziel im Endeffekt, und das ist auch der Mehrwert von Data Science, Firmen und sollten nicht da investieren, weil es hip oder und woke ist, sondern eigentlich, weil man damit dann im Endeffekt bessere Entscheidungen treffen kann, was dann zu besseren Gewinnen oder Umsätzen führt. Und deshalb unter dem Gesichtspunkt von Entscheidungswissenschaften, glaube ich, ist das fundamental, in den Kategorien Kausalität zu denken.
Okay, okay, das heißt, du bringst Leuten bei, zu besseren Entscheidungen zu kommen oder skeptisch zu sein, kritisch zu sein, mit welchen Methoden auch immer, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Heißt das, dass viele dann, das hast du ja gerade so ein bisschen gesagt, Management, das heißt so Richtung, ja, was wird man da? Also jedenfalls nicht so eine Art Senior Data Scientist typischerweise. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufschlüsseln, so was du siehst jetzt bei den Absolventen, wo landen die, was machen die dann später?
Ja, wir haben im Endeffekt zwei Gruppen in meinen Kursen. Also einige, die wirklich Data Scientists werden wollten, aber die meisten zum Beispiel schon Praktikum in dem Bereich machen, die nebenbei Online-Kurse mitmachen, um das Programmieren zu lernen, die halt, denen das Thema Spaß macht, die sie da reinfuchsen wollen und die dann wirklich eine Data Scientist-Position anstreben. Oder ich meine, vorher hieß ja Business Analyst, ist ja relativ vergleichbar, also die halt quantitativ an Daten arbeiten. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die vielleicht nicht direkt Data Scientists werden wollten, sondern die mehr Richtung Management streben. Das heißt zum Beispiel so Marketing Manager, die für Budgets Verantwortung haben oder im allgemeinen Management verschiedene Positionen einnehmen wollen. Und da ist halt wichtig, dass man vielleicht nicht Daten analysieren kann, aber wie gesagt, das Denken in was ist der Effekt von unserer Kampagne oder was ist der Effekt von unseren Entscheidungen, das zu evaluieren systematisch, ist ein wichtiger Punkt. Das ist dann mehr ein High-Level-View. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, Am Weg zur datengetriebenen Ökonomie oder datengetriebenen Unternehmen. Das Ziel im Management ist, dass man Entscheidungen eigentlich datenfundiert betreibt. Vorher war es immer so, man hat viele Sachen, Übernehmer des Unternehmens, aus dem Bauch raus gemacht. Aber das gab ja eine große Tendenz, das wir sehen, dass man eigentlich von so subjektiven, intuitiven, bauchgetriebenen Entscheidungen wegkommen wollen, zu wirklich fundierten, datengetriebenen Entscheidungen. Also dass da im Management eine gewisse Objektivierung sozusagen stattfindet, dass man einfach die Entscheidungen datengetrieben macht.
Okay. Wir kommen ja gleich noch zur Industrie. Wir sind jetzt schon so ein bisschen auf dem Weg. Ich will aber vorher noch Double Machine Learning verstehen. Das hat was mit Kausalität zu tun. Und wir sehen, dass du ein Package da als Co-Author veröffentlicht hast, Double ML. Das können wir ja auch verlinken später in den Shownotes mit anderen Dingen noch sehr gerne. Erklär doch mal, was steckt dahinter, Double Machine Learning?
Okay, so, also Double Machine Learning, das ist ein neues Verfahren, das wurde von mehreren Kollegen, unter anderem auch von Viktor Chenosukov, mit dem ich in den letzten Jahren stark zusammengearbeitet habe, entwickelt. Und das ist eine Möglichkeit, um mit maschinellen Lernen unverzerrte Effekte zu schätzen. Also das ist natürlich ein stark technischer Punkt, aber wie wir eben schon erläutert haben, sehr wichtig, um dann auch zu richtigen Entscheidungen zu kommen. Also das gleiche Beispiel wie eben, nehmen wir an, wir wollen den Einfluss von Marketingaufgaben auf den Umsatz mit Hilfe von KI oder maschinellen Lernmethoden schätzen. Das Problem ist, dass der geschätzte Einfluss ist verzerrt. Das ist in hoher Dimension unvermeidbar, weil in hoher Dimension oder haben wir das Problem von Overfitting. Und um Overfitting zu vermeiden, müssen wir regularisieren. Das nennen sie dann Firmen sogenannten Shrinkage Bias ein. Das führt dazu, dass wir zwar gute Vorhersagen bekommen, also wir overfitten nicht, wir können gut vorhersagen, aber unsere Koeffizienten sind verzerrt. Also wir haben einen Bias in unseren Schätzern. Und wie gesagt, jeder, der Machine Learning Packages anwendet, kennt das, dass wenn er sich die Effekte anschaut, dass da nie Standardfehler oder P-Values angegeben sind, weil dafür gab es eigentlich die letzten Jahre keine Theorie. Man weiß, Lasso-Koeffizient ist im Absolutbetrag nach geschrumpft, also der ist nicht erwartungstreu, er ist verzerrt, aber man wusste nicht, wie kann man so einen Koeffizienten unverzerrt schätzen, und im Idealfall hätte man gerne einen Schätzer, der normal verteilt ist, wenn wir es vom klassischen Regressionsmodell kennen, weil dann können wir Konfidenzintervalle bilden, P-Values, und können dann valide Inferenz betreiben. Aber wie gesagt, das war ein offenes Problem, und das finde ich auch spannend, weil die maschinellen Lernmethoden wie Random Forest, Lasso, gibt es ja auch schon mehr als 20 Jahre. Also Random Forest wurde in den 80ern von Breimann eingeführt, Lasso gibt es den bekannten Artikel von Tip Shirani, die hatten die Modelle, die Algorithmen einfach eingeführt, und dann hat man gemerkt, für Vorhersagen funktionieren die gut. Dann hat es lange gedauert, für Lasso dann 10 Jahre später konnte man theoretische Ergebnisse nachweisen über die Vorhersagegüte, aber es war immer oft eine Frage, was ist eigentlich mit den Koeffizienten? Also was weiß man über die geschätzten Koeffizienten mit maschinellen Lernmethoden? Und das ist ganz spannend, weil in den letzten, und das ist wirklich brandneue Forschung, und das macht es für mich so faszinierend, in den letzten 5 Jahren erst hat man verstanden, wie kann man Koeffizienten unverzerrt und normal verteilt schätzen. Und ein Ansatz, um das zu erreichen, ist Double Machine Learning. Mit Double Machine Learning können wir den Effekt von Marketingausgaben unverzerrt schätzen und dann Inferenz betreiben. Und vielleicht ein Tick technischer noch, wie der Name andeutet, werden beim Double, doppelt, zwei maschinelle Lernregressionen geschätzt. Die werden in einer intelligenten Art und Weise kombiniert, so dass man den Bias, den man beim naiven Ansatz einmal maschinelle Lernmethoden anwenden und dann den Koeffizienten ablesen, dass der Fehler, den man da hätte, praktisch in Anführungszeichen rausgerechnet wird sozusagen. Also das ist ein bisschen technisch, aber die Idee ist, dass man nicht nur eine Regression macht, eine Regression mit maschinellen Lernmethoden, sondern zwei, die in einer intelligenten Art und Weise kombiniert, sodass der Fehler, den man macht, korrigiert wird. Und wie gesagt, das ist ein bisschen ein technischeres Thema, aber ich kann nachher gerne noch so einen Einführungsartikel dazu verlinken. Und in unserem Double ML Package, da haben wir dazu, also wir haben eine R- und eine Python-Version, und da haben wir dann auch eine Vignette, die nochmal eine Einführung gibt, also in leicht verständlicher Art und Weise. Also wer sich dafür mehr interessiert und eintauchen will, ist es dann auf alle Fälle guter Startpunkt.
Ist alles Open Source, kann man also auch gerne mitmachen, wenn man möchte. Also ich sehe, wenn ich in dieses Paper mal reinschaue, Chernusokov, so 2016, 18 beziehungsweise, dann kommt das eben vor mit diesem Shrinkage Bias, hast du gesagt, und das ist sehr gerne geschrieben, Double Slash Debiased Machine Learning. Das heißt, das ist im Kern entscheidend. Und du hast schon so ein bisschen beschrieben, ja, zwei Regressionen. Aber vielleicht lass uns noch mal ganz kurz drauf rumreiten jetzt, ohne viel zu technisch zu werden. Aber dieses Double noch mal, was genau ist da doppelt? Also man macht einmal etwas für die Koeffizienten zusätzlich zum eigentlichen Machine Learning.
Genau, vielleicht, das ist jetzt für die wirklich technisch Interessierten, kurz die Grundidee. Wie funktioniert es? Also nehmen wir an, wir wollen den Effekt von Marketingausgaben auf Umsatz schätzen. Und wir haben sehr viele Kovarianten, auf die wir kontrollieren müssen. Und deshalb können wir nicht OLS verwenden, sondern verwenden Lasso. Und Lasso hat jetzt folgendes Problem. Lasso kümmert sich nur um die Vorhersage. Das heißt, nehmen wir an, es gibt eine Variable, die mit Marketing hoch korreliert ist, aber nicht mit der Zielvariable. Das heißt, Lasso würde diese Variable rausschmeißen, weil wenn eine Variable nur schwach mit der Zielvariable korreliert ist, hat es keine Vorhersagepower und deshalb braucht man die Modelle nicht, wenn man sich nur um Vorhersage kümmert. Also Lasso würde diese Variable nicht wählen. Das Problem ist, dann bekommen wir, wenn wir Inferenz betreiben, ein Omitted Variable Bias, weil wir haben jetzt eine Variable, die ist hoch mit unserer Zielvariable korreliert, aber nicht im Modell. Das heißt, die geht in den Fehlerterm und führt dann zur Verzerrung. Und nun ist die Frage, wie können wir diese Verzerrung, diesen Bias rückgängig machen? Und da ist die clevere Idee vom Double Machine Learning, dass wir einfach eine zweite Regression durchführen. Wir regressieren unsere Marketing Expenses, das ist eigentlich die Variable, über die wir lernen wollen, die regressieren wir nochmal auf alle anderen Kontrollvariablen, weil dann können wir solche Confounder, die den Omitted Variable Bias kreieren, könnten wir, ist so eine Art Sicherheitsnetz, können wir rausfiltern. Das heißt, wir führen zwei Lasso-Regressionen durch. Einmal Y, also die Zielvariable, auf die Marketing-Expenses und da werden einige Variablen ausgewählt. Und wir führen eine zweite Regression durch, indem wir die Marketing-Expenses auf alle anderen Kontrollvariablen regressieren. Und da wählen wir Nummelvariablen. Und nun im letzten Schritt führen wir einfach die OLS-Regression durch von Umsatz auf Marketing-Expenses plus die Variablen, die in beiden Schritten vorher gewählt wurden. Und wenn man das so macht, kann man zeigen, dass unser Schätzer für Marketing-Expenses asymptotisch normal verteilt ist, standardnormal verteilt ist, wenn man es entsprechend skaliert und unverzerrt. Das heißt, wir können dann Konfidenzintervalle bilden und den Effekt lernen. Und wie gesagt, vielleicht nochmal zur Intuition, der Clou ist einfach, durch diese zweite Regression verhindern wir den Omitted Variable Bias. Falls es eine Variable gibt, die nur schwach mit der Zielvariable korreliert ist, aber stark mit Marketing Expenses, dann würden wir die in der zweiten Regression rausfiltern und mit ins Modell aufnehmen. Und das ist so ein bisschen die technische Intuition dahinter.
Sehr cool. Martin, jetzt, wenn ich dieses Beispiel weiterdenke, dann landen wir doch bei Attribution Modeling in einer sehr komplexen Art und Weise, oder? Also jetzt Richtung Industrie ist das doch höchst relevant.
Natürlich, also da gibt es ziemlich viele Anwendungen und man sieht auch, dass diese Methoden sehr viel Aufmerksamkeit in der Industrie bekommen. Also, und du sprichst Attributionsbias an, das war so eine Idee, die ich schon seit einiger Zeit im Kopf hatte, das Double Machine Learning auch für genau Attribution Bias anzuwenden. Weil genau da, wenn wir den Effekt von bestimmten Maßnahmen lernen und wenn man das einfach naiv mit Lasso macht, bekommt man einen verzerrten Effekt. Aber nicht nur für Attribution Bias, sondern wenn es darum geht, Ressourcenallokation. Also ein Unternehmen, wenn es bestimmen will, wie wir ein optimales Marketingbudget in verschiedene Kanäle investiert, um dieses Optimierungsproblem zu lösen, muss im ersten Schritt aus den Daten schätzen, was ist der jeweilige kausale Effekt von jedem Kanal. Also wenn ich im Kanal A einen Euro investiere, was ist der Effekt etc. Und um diese Effekte zu schätzen mit maschinellem Lernen, kann man Double Machine Learning hernehmen. Oder Pricing. Beim Pricing geht es auch darum, beim Pricing ist man normalerweise an Elastizitäten interessiert. Das heißt, wir regressieren Log-Nachfrage auf Log-Preis plus Co-Confounder. Und wenn wir in hochdimensionalen Settings sind, können wir OLS nicht hernehmen und dann müssen wir wieder Lasso oder Random Forest, XGBoost, irgendwelche sophisticated maschinellen Lernmethoden hernehmen. Und dann haben wir das gleiche Problem. Wir wollen ja die Elastizität unverzerrt schätzen, weil das ist genau der Kern für unsere spätere Optimierung beim Pricing. Und da dürfen wir keinen Fehler machen. Und da ist die Aufgabe, dass man mit Double Machine Learning die Effekte dann unverzerrt schätzen kann, die Elastizitäten, und dann hernehmen kann.
Okay. So, neben deiner Professur, in deiner Freizeit quasi, bist du noch Gründer und Geschäftsführer von Economic AI. Das gibt's jetzt so roundabout 5 Jahre, und da geht es unter anderem auch um diese Themen, die wir gerade besprochen haben, aber eben in der Industrie. Erzähl doch mal, worum geht es bei Economic AI?
Ja, vielleicht fange ich an, was man einfach die Beweggründe, Unternehmen zu gründen. Und das Spannende ist, dass im Bereich KI die Innovationen eigentlich alle aus der Forschung getrieben werden. Also häufig ist ja so, es gibt Forschung und Industrie, man belächelt sich gegenseitig. Und hier ist nun so, dass die ganzen Innovationen im Bereich KI kommen wirklich so aus akademischer Forschung. Und Unternehmen wie Google, Amazon haben das relativ schnell verstanden, und die haben ja massiv investiert, und ihre Forschungsabteilungen haben nichts anderes wie Uni-Institute, weil die erkannt haben, dass das kein Selbstzweck ist, sondern durch bessere Algorithmen hat man Wettbewerbsvorteile. Also wenn der Recommender-System besser ist als der der Konkurrenz, hat man einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. Und das ist Spannende, dass die Innovationen alle forschungsgetrieben sind. Und das geht dann häufiger Hand in Hand mit Anwendungen. Und da war die Idee einfach, neueste Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen und für Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Und wie gesagt, jetzt keine Standardlösung, sondern wirklich so neueste Forschungsergebnisse für herausfordernde oder nicht Standardprobleme. Das war so der Hintergrund oder die Motivation. Und der zweite Motivation war natürlich auch, in Deutschland hängt da zurück in dem Bereich, und da war die Idee, die Methoden schneller zu übertragen und da Unternehmen zu unterstützen. Aber leider, das habe ich auch gelernt, leider sind die meisten, Großteil der Kunden, mehr international als national, weil viele Unternehmen noch nicht so weit sind, so State-of-the-Art-Methoden anzuwenden, sondern viele haben auf dem Weg dahin, Daten aufzubereiten, und erst dann, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, kommen wir wirklich dann aus die neuesten Methoden, macht es Sinn, die neuesten Methoden anzuwenden.
Okay, also das war der Ursprung, aber nichtsdestotrotz, du bist ja Professor an der Uni, wir kennen das an Fachhochschulen häufiger, dass Professorinnen noch neben der Tätigkeit etwas machen. Jetzt hast du das an einer sozusagen normalen Uni gemacht, da hast du diesen Grund gesehen, der ist total einleuchtend, aber trotzdem ja ein großer Schritt dann, daraus auch ein Geschäft zu machen. Also hast du da Mitstreiterinnen am Anfang schon gehabt, oder wie lief das?
Genau, also die Idee war mit 2 weiteren Kollegen, einer aus USA, einer aus Hongkong, jeder hat immer eigene Forschungsprojekte schon oder Beratungsprojekte gemacht, und dann war die Idee, das zu professionalisieren, sich zusammen zu tun und das wirklich professionell anzubieten. Und stimmt, eigentlich ist immer bei den Fachhochschulen das praktischer, aber wie gesagt, in dem KI-Bereich sehen wir, dass es komplett ändert, also dass KI wirklich aus der Forschung kommt. Und wenn man anschaut, in den USA momentan alle führenden KI-Forscher sind eigentlich zwar immer noch mit der Uni affiliiert, aber auch alle mit Unternehmen. Also wenn man schaut, LeCun bei Facebook, wenn man schaut, Google hat eigentlich Großteile für den KI-Forscher unter Vertrag, oder Amazon. Zum Beispiel mein Kollege Viktor Chernosukov war 2 Jahre Vollzeit bei Amazon in ihrer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, um einfach zu sehen, also was wird da gemacht, aber dann natürlich helfen, Modelle zu entwickeln und die Forschungsergebnisse da wirklich Praxis zu übertragen. Und wie gesagt, das ist Spannende, dass man und das ist auch für mich spannend, man ist dann nicht mehr so in sein Kämmerlein, forscht für sich hin, sondern man sieht, dass die Methoden wirklich Impact haben. Also, dass Leute Interesse daran haben, dass die sehen, die Forschung, die man hat, die hilft, Sachen besser zu machen. Also, hilft, Experimente besser auszuwerten, hilft, bessere Marketingstrategien zu entwickeln. Und das ist eigentlich einmal das Ziel von Forschern. Es gibt ja eine, also häufige Forschung ist natürlich sehr spezifisch. Man schreibt the paper, weil es halt eine Forschungsfrage ist, weil es halt in einen bestimmten Kontext passt. Aber eigentlich sollte ja Forschung auch wirklich einen Einfluss, einen Impact auf die reale Welt haben. Und das ist auch für mich Spannende, dass man halt sieht, die Forschung ist nicht einfach wird gedruckt in ein Journal und wird dann abgelegt, sondern nein, es gibt Leute, die haben wirklich Interesse, das auszuprobieren. Und man bekommt dann eine Rückmeldung und man bekommt dann auch wieder Input. Was sind interessante Fragestellungen, die es vielleicht lohnt, weiter zu verfolgen?
Genau. Das finde ich prima, dass du das so siehst, denn oftmals wird es anders gesehen, denn die Hauptmetrik in der Forschung ist ja nicht Anwendung, kann man nicht so leicht messen vielleicht, sondern eher, wie viele Paper, wie viel zitiert, wie viel Impact, also in welchen Journalen publiziert, etc. Das ist eigentlich ja die Metrik, um die es geht. Aber du schaust da auch auf andere Dinge. Das ist ja gut. Also wäre ja schön, wenn das viele andere noch so täten. Und wir sehen das international, ist das normal im KI-Bereich. Also GAFA sprichst du an. Man müsste wahrscheinlich FAANG eher sagen, weil Netflix ja, weil du gesagt hast, Recommendations ja da auch wieder führend ist. Also diese Verzahnung von Forschung und Industrie. Was man vielleicht ein bisschen kritisch sehen muss, dass es dort schon so extreme Züge annimmt, dass die Besten der Besten rausgehen müssen aus der Uni. Also vielleicht noch so pro forma mit einem halben Bein an der Uni sind, aber doch eigentlich die besten Leute, besten Talente schon rausgehen und man dann ja fragen muss, wer sorgt denn für den Nachwuchs? So, ne? Also wenn es so extreme Züge annimmt einfach, da sind wir ja noch lange, lange, lange nicht. Aber die Idee bei dir war schon, okay, international sieht es so aus im KI-Bereich, wir sollten das auch in Deutschland mal implementieren und du bist da ein Beispiel davon.
Genau, ja. Kann man so sehen. Und wie gesagt, die Idee war natürlich, Google, Amazon haben da einen Vorteil und die Idee war, so Wissen auch für anderen Firmen zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch Industrieunternehmen, die jetzt nicht, die Zahl der besten Forscher ist relativ beschränkt, aber dass man einfach so Dienstleistungen, dass die Zugriff haben zu so innovativen Modellierungsansätzen. Und vielleicht noch kurze Bemerkung zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr spannend. Und es gibt ja Leute, die sehen als Gefahr, dass GAFA, die Großen, sogar die Forschungsrichtung bestimmen. Also, weil die ja natürlich große Budgets haben, alle Forscher, bestimmen die ja teilweise, worüber denken die besten Forscher in dem Bereich nach. Und das lenkt natürlich auch Forschung in eine bestimmte Richtung, wo auch nicht die Frage ist, ob das die sozial wichtigsten Fragen sozusagen sind, wo sich Leute den Kopf drüber zerbrechen. Und das sehe ich auch als reale Gefahr. Und das ist auch der Vorteil, wenn man da von unserem Unternehmen, dass wir auch nicht an ein Unternehmen gebunden sind und uns da trotzdem die Unabhängigkeit erhalten können. Und so unabhängig eigentlich den Fragestellungen nachgehen, die uns interessieren. Aber wie gesagt, es ist auch spannend, einfach mit Praxisproblemen konfrontiert zu werden. Und das führt da, und da bin ich überzeugt, auch dazu, dass man dann bessere Paper schreibt mit mehr Impact. Weil wenn man ein Problem löst, das viele haben, dann wird es auch mehr zitiert und bekommt auch mehr Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, das war für mich am Anfang ein Praxisschock, weil man einfach sieht, Probleme, mit denen man sich in der Forschung nie beschäftigt. Also, und da sieht man halt, welche Probleme Leute in der Praxis haben und dann kann man überlegen, wie kann man dann da Lösungen formulieren.
Okay, also eher die Synergie betonst du dabei. Und nochmal zum Ursprung, ihr wart zu dritt, das war so ganz gut vom Setup. Es gab schon Kunden dadurch, weil eh schon Beratung nebenher lief. Dann seid ihr gewachsen. Wie viele seid ihr jetzt?
Also neben den drei Gründern sind mal noch drei zusätzliche Festangestellte und dann nur ein Stamm an Freelancern, die uns projektbezogen unterstützen. Das war auch für mich spannend zu sehen, wie es neue Arbeitsmodelle gibt. Da arbeiten wir mit jungen Absolventen zusammen und das fand ich auch lustig. Also haben wir auch weiter Angebot gemacht, die zu heiren, aber die wollen das eigentlich nicht, sondern man muss sich sozusagen mit einem Projekt bewerben. Also wenn wir ein neues Projekt haben, dann sage ich, magst du da mitarbeiten und dann schaut es an und wenn die Leute, und wenn es ihnen interessiert, sagen sie, ja, das interessiert mich. Also das finde ich, ist auch eine neue Arbeitswelt sozusagen, dass man sich bei, dass man, dass Leute ein Angebot zur Festanstellung abwehren oder und dann sagen, aber wenn du ein Projekt hast, kannst du jederzeit zu mir kommen und wenn ich Zeit und Interesse habe, mache ich mit.
Ja, stimmt. Das beobachte ich auch. Ja, das stimmt. Das ist ganz witzig. Wo kommen denn die Kunden her? Wie kommen die auf euch zu?
Bisher haben wir noch recht klein und die Kunden, wie gesagt, meistens, das ist eine gute Frage, persönliche Kontakte und kommen meistens auch dann aktiv auf uns zu, weil sie halt die Forschungsarbeiten kennen und sagen, wir haben da ein Problem, das ist nicht Standard und ob wir da vielleicht unterstützen könnten oder mithelfen zum Lösen. Und vielleicht zu den Kunden kommen aus verschiedenen Industrien. Also wir hatten mit Pharmaunternehmen größere Projekte, dann viel natürlich Einzelhandel, weil Einzelhandels, da gibt es sehr viele Daten, sowohl im stationären klassischen als auch im Onlinehandel. Durch die ganzen Experimente gibt es einen großen Nachfrage an diesen Methoden. Dann natürlich Versicherungsbereich und Bankbereich. Versicherung ist Betrugserkennung war ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben bei Kunden. Ein spannendes Thema, weil da gibt es ja von der Modellierung interessante Herausforderungen. Und im Bankenbereich dann zu fragen, wie Risikomanagement, wie kann man dann zum Beispiel, also es ist eine weniger kausale Fragestellung, aber wie kann man dann maschinelle Lernmethoden für bestimmte Fragestellungen im Risikomanagement hernehmen. Also es ist eigentlich eine ganze Bandbreite. Und das ist auch spannend, sie immer neue Industrien einzudenken und verschiedene Probleme zu bearbeiten.
Aber ihr macht nicht viel Engineering, so Richtung Kubernetes-Cluster aufsetzen oder irgendwie DevOps-Aufgaben übernehmen, solche Sachen nicht. Also schon starker Fokus auf Machine Learning, nicht zwingend Causal Inference, aber schon starker Fokus auf Data Science, Machine Learning.
Genau, ja, also, ja, und das ist wirklich, wo wir sind ja relativ klein, das heißt, wir können nicht alles abdecken. Unser Fokus und wo wir spezialisiert sind, ist wirklich State-of-the-Art-Modellierung. Also, wenn man herausforderndes, komplexes Problem hat, für das keine Standardlösung gibt, dann setzen wir uns ran und versuchen dann entweder aufbauend auf neuester Forschung Modelle anzuwenden oder sogar dann auch Modelle genau für dieses Problem zu entwickeln. Weil, wie gesagt, viele Probleme, auch wenn es immer ähnlich sind, die Daten haben bei Unternehmen unterschiedlich, das Datensetup, das heißt, es ist schwierig, da eine Lösung für alles zu haben, sondern da ist dann wichtig, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Und wie gesagt, unser Schwerpunkt ist wirklich die Modellierung, also wirklich die statistische Modellierung und dann gibt es noch das Vorher-Nachher, Deployment Production, das wird dann meistens von internen Teams übernommen, wenn es überprüft wurde und den Siegel Stempel erhalten hat oder halt dann von anderen Unternehmen.
Was wäre da so ein Lieblingsbeispiel, das du mal kurz besprechen darfst?
Da gibt es viele Beispiele. Natürlich aus meiner Sicht, die spannendsten haben immer kausalen Inferenzprobleme. Und eins spannendes Problem, mit dem wir jetzt auch schon mehrere Jahre mit den Unternehmen arbeiten, ist Entwicklung von Algorithmen für Financial Planning and Forecasting. Weil da hat man genau, kommt beides zusammen. Man hat ein Forecast-Problem und dann Allokation oder Planungsproblem, das ein kausales Problem ist. Und da war spannend zu sehen, wie kann man da eine Lösung erarbeiten und das auch schrittweise, weil es geht jetzt schon über mehrere Jahre, wobei die Modelle dann auch immer entsprechend verbessert werden. Das fand ich ein spannendes Problem und weil es, glaube ich, auch für viele Unternehmen ein Problem ist. Also Financial Forecasting Planning ist eine typische Funktion, das eigentlich jedes Unternehmen hat und das ist auch, glaube ich, ein guter Punkt, wo man einen guten Projekt anfangen kann. Also viele Unternehmen, mit denen ich spreche, haben immer die Frage oder die Maßgabe, wir wollen KI machen oder maschinelles Lernen, wo sollen wir anfangen? Und das ist häufig schon keine nicht-triviale Frage. Was ist ein Projekt, wo man mit gutem Gewissen anfangen kann, wo man weiß, man wird gute Ergebnisse erzielen? Und im Finanzbereich haben die Daten schon immer relativ gut aufbearbeitet. Haben wir hohe Qualität, deshalb kann man da relativ schnell loslegen und da ist auch meine Erfahrung, dass man relativ gute Ergebnisse erzielen kann und hat dann schon immer ein erfolgreiches Projekt, was man dann vorzeigen kann, was natürlich wichtig ist. Weil wenn man KI einführen will im Unternehmen, muss man natürlich investieren, das muss man erst verdienen, sozusagen, dass man die Budgets bekommt und da braucht man natürlich Erfolgsgeschichten. Und deshalb ist es, glaube ich, eine strategische Frage, wie fängt man da an, wo fängt man an? Und wie gesagt, viele Unternehmen fragen sich, was sind eigentlich so Projekte, wo man jetzt gut anfangen kann? Und da ist halt Financial Forecasting und Planning, glaube ich, immer ein guter Startpunkt. Und spannend ist halt, dass sie Vorhersage und Kausalität beides in einer Frage trifft. Und natürlich, die Königsdisziplin aus meiner Sicht ist immer das Pricing. Ich komme ja auf, von der Ökonomie und die ganze Ökonomie dreht sich eigentlich um Schätzung der Nachfragefunktion. Und die braucht man ja, um dann den optimalen Preis zu bestimmen. Und deshalb ist, wie gesagt, Pricing ist dann so immer die Königsdisziplin, weil es halt einerseits von der technischen Herausforderung schwierig ist, aber andererseits natürlich für Unternehmen auch ein zentrales, wichtiger Aufgabe ist. Also das ist eine der zentralen Aufgaben von vielen Unternehmen, das Pricing.
Also ganz oft hört man, da kommen McKinsey rein oder andere große Beratungshäuser und beraten eben genau zum Thema Pricing. Oder zuletzt bekomme ich das auch stark mit, Startups, die genau das machen, also nur Pricing, Beratung oder Technologie anbieten, die komplett Fokus haben auf Pricing.
Ja, Pricing ist natürlich ein großes Feld und ich habe da auch schon verschiedene Ansätze gesehen. Pricing wurde in der Vergangenheit schon immer gemacht, auch teilweise schon quantitativ, also dass man auf die Daten geschaut hat. Aber wie gesagt, beim Pricing ist halt wirklich die Modellierung fundamental wichtig, dass man erkennt, ist ein kausales Problem und die Preise haben natürlich hoch endogen. Also Preise werden vom Unternehmen nicht zufällig gesetzt, sondern es nennt man Endogenität, wenn eine Variable gesetzt wird im Hinblick auf das mögliche Ergebnis. Und dann ist es natürlich schwieriger, wie kann man den Effekt sozusagen unverzerrt evaluieren. Und das, glaube ich, da gibt es noch viel Potenzial. Aber was du sagst, kann ich auch teilen. Also natürlich, es gibt ja spezialisierte Pricing-Unternehmen, aber meistens machen die halt so qualitative Ansätze oder halt relativ einfache quantitative, ohne wirklich maschinelles Lernen herzunehmen oder halt KI nur als Passwort, weil heutzutage ist, liest man fast überall KI, auch wenn es nur eine Regression ist. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch Startups, die so Pricing-Software anbieten. Das ist häufig so ein Blackbox-Ansatz und wir machen halt wirklich bei den Unternehmen einen offenen Ansatz. Das heißt, wir diskutieren mit den Data Scientists unsere Modelle, man sieht genau, was passiert. Und dann können die Unternehmen die eventuell weiterentwickeln. Also wie gesagt, es gibt so Blackbox-Ansätze, man spielt seine Daten wohin, bekommt dann Preise zurück, aber man weiß nicht genau, was da passiert. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, kann funktionieren, aber wie gesagt, unser Ansatz ist wirklich, dass wir transparent die Modelle entwickeln, die dann auch dokumentieren, mit den Data Scientists besprechen, sodass die die dann auch pflegen und weiterentwickeln könnten.
Okay. Kann trotzdem sein, dass es dann eine API gibt, so ein Microservice, die dann ja leicht angespielt werden kann, leicht angespielt werden können. Aber ihr geht da schon so ran, das soll nicht Blackbox sein, sondern es muss verstanden werden, was da die Einflussfaktoren sind. So, ne? Das ist euch schon wichtig in Absprache mit dem Kunden.
Genau, ja. Und dann nur so findet man dann auch die optimale Preisstrategie, weil, wie gesagt, bei den Blackbox-Ansätzen ist häufig auch, wenn man mit Unternehmen spricht und die so einen Blackbox-Ansatz haben und fragt, was passiert, kann fast niemand erklären, welche Modelle liegen dahinter. Natürlich, es kann eine Lösung sein, wenn man selber jetzt nicht die Kapazitäten hat, das zu entwickeln, aber Pricing ist halt eine der Kernkompetenzen. Also, wenn man jetzt an Einzelhandel spricht, ist Pricing eigentlich die Kernkompetenz und das will man ja eigentlich im Zweifel auch nicht outsourcen. Also, ich kann verstehen, es gibt bestimmte Sachen am Rande, die kann man gern outsourcen, aber man will ja eigentlich schon immer über seine Kernkompetenz das in der Hand behalten.
Und der Hebel ist eben auch so groß, ne, beim Pricing. Das heißt, da kannst du auch als Externer, ja, in Zusammenarbeit, partnerschaftlich sehr schnell Ergebnisse liefern. Deswegen auch wahrscheinlich bei McKinsey zum Beispiel so beliebt. Ja, das kannst du ja sehr gut messen und deinen Mehrwert kannst du auch sehr gut darstellen, durch besseres Pricing.
Im Prinzip ja, wobei da gibt es nur eine Sache, wo man vorsichtig sein muss. Pricing ist wieder kausale Fragestellung. Das heißt, nehmen wir an, Unternehmen A hat ein bestimmtes Preissystem. Unter dem Preissystem macht man gewissen Gewinn. Jetzt stellen wir das Preissystem auf ein neues fancy Preissystem um. Jetzt ist der Gewinn gewachsen. Ist das jetzt kausal auf das neue Preissystem oder hat man einfach nur ein besseres ökonomisches Umfeld? Hatten wir Glück sozusagen? Oder der Umsatzgewinn ging zurück, aber das ökonomische Umfeld ist eingebrochen. Also die Sachen sind gar nicht so trivial zu evaluieren. Aber das ist natürlich, was du sagst, die Kernfrage. Die Evaluation von den ganzen Methoden, weil man will ja das entsprechend messen. Und natürlich, das ist der Vorteil bei Online-Experimenten. Dadurch, dass immer mehr Prozesse digital sind, kann man Live-Experimente aufsetzen. Und dann kann man relativ schnell prüfen, ist neue Preissystem alte, besser wie das alte, weil man simultan einfach zum Beispiel unter dem Kunden randomisieren kann. Also man die Kunden mit verschiedenen Preissystemen konfrontieren, zufällig ausgewählt, und kann dann direkt evaluieren, was ist der kausale Effekt. Das ist eigentlich dann, und deshalb ist das Experimentieren aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt. Eigentlich jeder App-Anbieter, auch in Deutschland, oder jeder Online-Shop macht schon Experimente. Also ich glaube Zalando, Netflix, gut, Netflix waren da schon Pioniere, machen Experimente. Amazon natürlich auf großer Skala. Also zum Beispiel Amazon, die führen jede Woche hunderte von Experimenten durch, und die haben auch, genauso wie Netflix, interne Plattformen entwickelt, um einfach das Experimentieren zu automatisieren und schneller durchzuführen. Und da sehe ich trotzdem großes Potenzial. Es wird schon häufig gemacht, aber was halt die Innovation ist, dass man Experimente mit KI-Methoden analysiert. Das ist so ein neuer Trend. Da kann man zum Beispiel, das hört sich jetzt sehr akademisch an, heterogene Treatment-Effekte feststellen. Was heißt das? Es kann sein, dass eine bestimmte Werbemaßnahme oder bestimmte Preissenkung einen unterschiedlichen Effekt hat auf unterschiedliche Kundengruppen. Also dass Männer, Frauen oder abhängig vom Alter unterschiedlich reagieren. Das ist schwierig, in einem randomisierten Experiment rauszufinden, weil einfach, man müsste im Setup für jede Untergruppe das vorher spezifizieren, und man hat häufig, wenn man gar nicht so viel Daten zur Verfügung. Und ein neuer Trend ist, dass man Experiment mit maschinellen Lernmethoden analysiert, um ex post Untergruppen zu finden, die heterogene Reaktion zeigen. Und natürlich, dann gibt es wieder technische Probleme. Dann braucht man wieder das Double Machine Learning, weil man False Positives vermeiden will, falsche Entscheidungen. Aber das ist aus meiner Sicht ein Zukunftsthema, einfach mehr Experimente und Experimente mit maschinellen Lernmethoden besser zu analysieren. Und im Endeffekt, es gibt ja die Buzzwords Personalized Marketing, Personalized Medicine. Das sind nichts anderes als heterogene Treatment-Effekte. Für jedes Individuum, abhängig vom Alter, Geschlecht, Wohnort etc., soll eine optimale Politik, entweder Marketingkampagne oder medizinische Behandlung, entwickelt werden. Und das sind aus meiner Sicht da spannende Themen, wo momentan sehr viel geforscht wird, aber das man natürlich an den Beispielen sieht, höchst praxisrelevant ist.
Sind das so die Themen, die du am spannendsten findest jetzt, so in die Zukunft geschaut?
Mitunter. Also ich glaube, eine der spannendsten Themen ist, wie kann man KI wirklich intelligent machen? Weil, wenn man ehrlich ist, die KI-Systeme haben zwar überragende Leistungen in Bilderkennung etc., aber die Systeme sind nicht intelligent. Also in riesigen Mustern, Datensätzen werden Muster erkannt und die werden stupide übertragen. Aber zum Beispiel Bilderkennungssysteme kann man teilweise sehr einfach übertölpeln. Da gibt es immer die Adversarial Attacks, einfachste Beispiele für Menschen, die ihr System übermannen sozusagen. Und das Problem hier ist, diese Konzepte haben keine Verständnis von kausaler Natur. Also es fehlen kausale Konzepte. Also wie kann man künstliche Intelligenz wirklich intelligent machen? Und dazu ist meiner Sicht der Schlüssel Kausalität, dass man halt kausale Konzepte versteht. Wenn man einen kausalen Zusammenhang verstanden hat, was ist ein Stuhl oder bestimmte Konzepte, dann kann man die in neuen Umgebungen sinnvoll einsetzen und anwenden. Wenn man nur stupide Muster gelernt hat, bricht man neuen Umgebungen zusammen. Und deshalb ist, glaube ich, in der KI-Forschung allgemein das Streben, die Systeme wirklich intelligent zu machen. Und aus meiner Sicht ist da ein Schlüssel sogenannte Causal Machine Learning. Und damit verbunden natürlich so heterogene Treatment-Effekte. Also wie kann man optimale Behandlungsmethoden finden? Wie kann man optimale Preisstrategien finden? Die haben daraus abgeleitet und ist natürlich ein super spannendes Thema.
Okay. Jetzt sind wir von den einfachen, anschaulichen Beispielen auch ins Technische gegangen. Sehr schön, Martin, auch nochmal so ein bisschen, ja, letztlich auch mit deinem Kommentar zum Pricing auch eben nochmal so den Bogen jetzt geschlossen. So, ja, wie bei Trainern, du musst eigentlich ja counterfactual. Was wäre, wenn? Also, wenn jetzt der alte Preis vielleicht hätte es doch mehr zu Umsatz geführt und so weiter, das muss man eigentlich ja sehr kritisch sehen. Und das hast du jetzt auch schön dargestellt, von einfachen Anschaulichen bis hin zu komplexen und jetzt auch in die Zukunft geschaut, Richtung Personalisierung und so weiter. Da kann man sich schon vorstellen, Kohortenanalyse, wie extrem komplex das auf einmal wird, wenn man das alles verbindet. Sehr schön, ich finde es auch krass, dass du das tatsächlich machst neben deiner Professur, muss ich nochmal sagen, weil wenn ihr da schon 3 Leute habt, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden, also dann muss man ja doch auch mal hier und da aktiv werden, Kunden akquirieren und nicht einfach nur so, ja, bieten wir an, kommt mal zu uns, so, sondern da muss man ja schon ein bisschen auch als Geschäftsführer dann aktiv werden, ne? Das ist ja schon echt Arbeit.
Ich bin im Marketing echt schlecht, aber das waren für mich jetzt auch so Startup zu haben, neue Erfahrungen, also man lernt echt viel und in der Zeit habe ich gelernt, sehr viel Respekt vor Leuten, die ein Startup gründen, weil da braucht man eigentlich so viel Durchhaltewillen und man muss sich mit bürokratischen Sachen beschäftigen, Personalsachen. Also war eine spannende Zeit und man lernt wirklich viel über die Ökonomie, die Welt und die Menschen an sich.
Allumfassend. Allumfassend. Eine letzte Frage noch jetzt zu Economic AI, Martin. Dann kann ich dich entlassen. Ihr schreibt ja Boston, Hamburg, Hongkong, München. Das liegt einfach daran jetzt aus dem Kern heraus, weil ihr diese 3 Leute gewesen seid und international aufgestellt gewesen seid. Du, das hört man ja auch raus, kommst aus München, hast also dort wahrscheinlich auch ein gutes Netzwerk, aber sitzt ja jetzt schon viele Jahre in Hamburg. Mhm. Wo kommen denn die meisten Kunden her?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben Kunden, also im Finanzbereich kommen wir hauptsächlich aus Hongkong. Hongkong ist natürlich ein starker Finanzhub und deshalb hat mein Kollege Ye, der meistens für die Finanzkunden zuständig ist, der hat da einige spannende Projekte betreut, von Geldwäsche, Betrugserkennung, aber auch zum Beispiel im Risikomanagement, also innovative Methoden, wie kann man Netzwerkstrukturen im Risikomanagement verwenden. Also Finanzbereich war meistens dann in Asien, weil halt die einfach sehr führend sind und da sehr viel in KI investieren. Also wenn man das sieht teilweise, was da Banken in KI investieren, da können schon Angst und Bange werden, also welche Labs die in kurzer Zeit aufbauen, das ist schon eindrucksvoll. Dann haben wir Kunden in USA und auch Europa, also in Deutschland aus dem Einzelhandelsbereich und europaweit dann auch Pharma-Bereich. Also wie gesagt, das ist eigentlich das Spannende, quer über alle Industrien und über alle Regionen verteilt. Aber es macht auch Spaß. Also normalerweise betreut halt immer derjenige, der am nächsten geografisch in der gleichen Zeitzone ist. Aber an den Projekten arbeiten wir dann auch teilweise gemeinsam. Also das Brainstorming, wenn es darum geht, ein Modell aufzusetzen, dann setzen wir uns online zusammen, was heutzutage ja ganz gut geht, machen die Modellierung gemeinsam und das Arbeiten im Team macht mehr Spaß als alleine. Das ist sowohl in der Forschung so, als auch wenn man an einem Praxisprojekt arbeitet. Also ohne Teamarbeit könnte man jetzt auch nicht mehr vorstellen. Also so alleine vor sich hinarbeiten, das ist nicht wirklich so lustig und interessant, als das im Team zu machen.
Okay, toll, Martin. Das ist eine tolle Synergie, die du hier betont hast zwischen Forschung und Industrie. Ich wünsche dir, euch dabei noch viel Erfolg, Uni Hamburg und mit Economic AI. Und ich danke dir herzlich für deine Zeit, Martin.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. War mir eine große Freude, war mein erster Podcast und hat super wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hoffentlich haben die Zuhörer den gleichen Spaß wie wir.
Ganz bestimmt und wir verlinken für unsere Zuhörerinnen ja noch einiges an Material Richtung Double Machine Learning und so weiter, dass man sich da nochmal gerne weiter informieren kann. Und man kann ja auch wahrscheinlich auf dich zukommen, LinkedIn kann ich verlinken und schauen wir mal, haben wir viel gelernt.
Ja. Vielen Dank.
Schönen Tag noch, ciao, ciao.
Danke dir, ciao. Servus.
Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.